Herzlich, herzlich, herzlich willkommen zur Nachmittagseinheit. Wir haben gleich zwei schwierige Aufgaben vor uns. Das ist gesagt, ich und ihr sitzt mit mir in einem Boot. Das erste ist, wenn ihr so gut gegessen habt wie ich, dann fällt es uns jetzt gleich doppelt so schwer. Und die zweite ist, irgendwie ist es auch ein bisschen komisch, jetzt hinterm Johannes zu lernen. Die Latte liegt hoch. Aber wie geht's euch? Danke, der Name passt, ja. Danke. Vielleicht ist es euch gar nicht aufgefallen, dass ich eine andere Person habe. Ich bin der gleiche, nur mit mehr Haaren. Sagt es ihm nicht. Aber wie seid ihr gerade da? Geht's euch gut? Könnt ihr mal so Daumen hoch, Mittel? Ihr dürft auch runter, wenn es nicht so ist. Geht so? Oh, die meisten haben eher oben. Okay. Passt? Passt. Einigen wir uns auf so. Okay, wie habt ihr gegessen? Auch gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu viel Maultaschen gekriegt. Deswegen nächste Herausforderung. Zu lernen mit vollem Magen. Okay, und wie fandet ihr heute Johannes und den Lobpreis? Der bisherige Tag? Die Lehre? Seid ihr bereit aufzuräumen? Okay, jetzt. Ihr seht schon, ich versuche euch abzuholen. Jetzt wird es immer eingemacht. Ich werde euch leider jetzt auch nicht verschonen, ich weiß nicht. Das ist so, die Herausforderungen, die sind einfach da. Und vor allem, wir haben irgendwie, ich glaube, jeder weiß natürlich auch seinen Blindenfleck und die DA ist auch dafür da, genau da jetzt anzusetzen. Also die Dinge, die bisher vielleicht nicht so geklappt haben. Ich muss sagen, wenn ihr, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gedacht habt, irgendwas kommt vielleicht zu kurz. Es ist so, am Anfang haben wir tatsächlich, oder mir ist es nochmal ein Wunsch, euch ein paar Abrisse so über die DA zu sagen. Und ihr merkt schon, das ist auch ein bisschen mein Baby. Ich habe mich sehr eingesetzt, dass es die wieder gibt in diesem Jahr. Also, dass wir hier zusammenkommen. Ja? Nein. Aber deswegen auch immer wieder der Abriss, was wir uns dabei gedacht haben. Und ich glaube, so Jutta, Konstantin und ich, wir haben uns am meisten Gedanken gemacht. Das ganze Thema Ziele und das Aufräumen ist deswegen auch so wichtig, weil wir vermeiden wollen, dass es irgendwie kopflastig bleibt. Wir haben im Gebetshaus immer wieder Phasen und die Phase, die wir hatten, wo keine mehr war, ist einfach, dass ganz vieles nochmal ins Herz gerutscht ist. Und seitdem weigern wir uns so ein bisschen nicht alltagsgetreu zu lehren oder auch aufzutreten. Und so ist es auch hier, unser Slogan der DA ist ja so 100% Alltag. Den Alltag, den du hast, den kannst nur du bestimmen. Aber wir wollen dir helfen, immer wieder durch Reflektieren und auch durch andere Dinge da ranzukommen, an diese Punkte von Alltag. Und ja, so ist es auch hier, dass wir einfach sagen, manches wird sich wiederholen und so weiter. Jeder erzählt dann auch seine eigene Geschichte. Aber ja, das ist das Herz irgendwie der DA. Ich finde auch eine Sache, die der Johannes aufgemalt hat, ganz besonders wichtig. Oder ich muss vielleicht diesen Satz noch fertig bringen mit den Zielen. Ihr werdet Input kriegen. Ich weiß es nicht. In der Rolle als vielleicht Geschäftsmann, in der Rolle als Mutter, in der Rolle als Vater. Wir werden all diese Themen schon miteinander immer wieder anschauen. Und was sagt die Bibel dazu? Wir haben jetzt gestartet mit Daniel. Und wie fühlt es sich überhaupt an, in so einem Umfeld zu leben? Und so ist es für uns einfach wichtig, auch immer wieder diese Sachen in der DA einfach anzuschauen. Also das heißt, wir haben am Anfang tatsächlich erstmal, wenn sich dein Leben so wie meins manchmal anfühlt, so dass Dinge drauf drücken und gar kein Platz ist, um diese geistlichen Themen umzusetzen, dann wäre es total schade darum. Und deswegen steht am Anfang tatsächlich ein bisschen diese Challenge, wie könnt ihr diese Themen umsetzen, und es muss auch erstmal Platz geben. Weil wenn wir sagen, wir machen eine kontemplative Einheit und ihr wollt plötzlich alle 2 Stunden am Tag kontemplieren, dann müsst ihr da erstmal schauen, ob ihr da überhaupt Zeit findet. Und das wollen wir als allererstes tun. Das heißt, die geistlichen Themen sind auch in diesem Ordnung natürlich schon da, aber so richtig inhaltliche Themen, so wenn ihr euch fragt, wie kann ich denn das überhaupt, wie sehen wir überhaupt Sprachengebet, was macht so Macht der Worte, was gibt es überhaupt für Berufungen und wie finde ich da rein, es wird kommen. Seid nicht enttäuscht? Seid ihr nicht, gut. War eine böse Unterstellung, gell? Aber an diesem Wochenende tatsächlich, es ist vielleicht heute nicht so, aber manchmal im Alltag kommen diese Sachen und die wollen euch rauben. Und Johannes hat das so schön, wenn ich die DA malen müsste, dann wäre das. Wir wollen, dass ihr wisst, hier, was kann ich denn überhaupt übernehmen und wo sind Dinge außenrum, die ich gar nicht beeinflussen kann. Und Johannes hat hier eine Sache, die zeichne ich manchmal noch dazu. Die äußeren Dinge drücken auch manchmal da richtig drauf. Die wollen dahin und die wollen da reindrücken. Und in der DA ist, glaube ich, so vieles wichtig. Johannes hat heute diese ganzen Eckpfeiler, finde ich, noch mal tiefer erklärt wie gestern. Da geht es um diese Stufen von geliebt sein und von anderen Dingen. Aber den Einflussbereich darin zu vergrößern, also einfach wieder zu merken, ich darf gerade schöne Ausbildungsmodule genießen, auf dem Weg ein Coach zu werden. Und ich glaube, die größte Message eines Coaches ist immer, dass die Antwort irgendwo da bei dir eigentlich drin steckt. Das heißt, die Lehren und das Ganze wird wichtig sein, aber was du auf deine Rolle dann schließlich rübernimmst und so weiter, das wird der knackige Punkt sein. Und das ist das, wo wir Christen, glaube ich, glauben, dass es Leben verändern wird. Und das ist unser Anspruch, nichts anderes. Kurzer Abriss, aber nur, dass ihr wisst, auch in dieser Einheit und auch an diesem ganzen Wochenende, warum das Ganze. Ich glaube, ich darf mich euch noch kurz ein bisschen persönlich vorstellen. Wir haben heute Nachmittag auch die Zeit, aber ich trage auch den schönen Namen Johannes. Ich bin jetzt dann bald 6 Jahre im Gebetshaus in Augsburg und ich bin verheiratet. Wir haben 3 Kinder zusammen, Verena und ich. Und ich bin vorhin schon gefragt worden, wie wird man Gebetshausmissionar? Ganz ehrlich, es war immer mein Berufswunsch. Ich war vorher in einem Verlag 11 Jahre und bin dort, dass nichts Schlimmeres passiert, sondern ich habe mich bewusst für diesen Lebensstil, also es ist kein Fettnäpfchen, in das ich getreten bin und nie wieder rausgekommen, sondern ich habe mich bewusst für einen missionarischen Lebensstil entschieden und mit meiner Familie. Und das Interessante war bei uns, dass wir gar nicht wussten, dass wir irgendwann in Deutschland rauskommen. Also wir waren auch schon mal ausgereist und sind von Gott sehr vehement wieder zurückgeschickt worden. Wir wussten zu der damaligen Zeit vor 6 Jahren auch nicht, dass es eine Flüchtlingskrise oder andere Sachen geben wird. Also wir waren immer auf dem Weg in den arabischen Raum und dass das mal alles dann bei uns aufkommt, dann ja, war einfach die Frage. Und ich habe mich dann nochmal gefragt, warum geht es nach Deutschland? Ist die Not hier so groß? Ich würde die Frage mittlerweile auch fast mit Ja beantworten. Die DA tun wir auch, weil wir glauben, dass in mir und auch in euch eigentlich schon auch eine Not existiert, vielleicht nicht eine materielle Not, aber vielleicht würdet ihr mir zustimmen, wir haben schon auch eine Hoffnungsnot, also eine Not von Identität, eine Not von Botschaft, eine Not von genau diesen Dingen, dass wir in allem sind und gar nicht mehr wissen richtig, wohin eigentlich mit meinem Herzen. Und deswegen auch einfach an diesem Wochenende, aber das ist so, nur damit ihr ein bisschen auch die Missionare vielleicht kennenlernt. Manche von uns werden hier sprechen. Dafür bin ich Missionar geworden. Ich möchte gerne eigentlich helfen. Ich liebe den Herrn und ich liebe Menschen, aber auf diesem Weg Platz zu räumen, um die wichtigen Dinge zu tun oder dem Herrn seine Botschaft einfach zu tun. Und alles, was da außenrum ist, dabei zu helfen, das irgendwie zu minimieren. Ich bin auch heute eigentlich hier, weil ich Johannes hat vorhin schon einigermaßen reingelehrt, aber Selbstmanagement, Zeitmanagement, wir werden uns jetzt miteinander zu einem Thema widmen, das ich Getting Things Done nenne. Das heißt, wie könnt ihr Aufgaben ordnen? Ein bisschen ein praktischeres Thema, aber wie können wir überhaupt unser Leben und dann auch runterbrechen, unsere Aufgaben ordnen und was sind denn diese Dinge von außen? Also wir haben schon ein bisschen eine Kategorisierung getroffen, aber wie können wir da rankommen? Ich bin geprägt von Zeitmanagement oder ich würde mal positiv Zeitmanagement sagen oder von Aufgabenentwicklung, weil ich eine sehr prägsame Zeit hatte bei mir im Verlag. Damals war das Internet auf dem Vormarsch, also ich bin schon ein bisschen älter wahrscheinlich, aber das gab es damals erst so, da waren die ersten Homepages im Begriff und Versandhandel war dann so das Thema, da war ich mit dabei. Und unsere Büros, die hatten so, das war alles aus Glas, das war damals modern, und konntest du in jedes Büro reinschauen. Und du konntest über den Gang laufen. Und ich möchte nicht übertreiben, jedes zweite Büro war leer. Und irgendwann war es so traurig in der Abteilung, weil du sagen konntest, Burnout, der Manager, langzeitkrank und so weiter. Die ganze Branche war im Umbruch. Viele haben damals auch geschlossen oder auch im Versandhandel. Damals durch große Riesen, die kamen, waren da plötzlich der Platzhirsch da. Das Internet hat sich umformatiert irgendwie. Nicht umformatiert, sondern umgewandelt. Und die Not war so groß, dass irgendwann ich mir gedacht habe, das kann doch nicht sein. Es muss doch, ich bin erstens Christ, Aber es muss doch irgendwie anders gehen, weil wenn ich diesen Lebensstil auch weiterlebe, dann, ich tue ja nichts anderes, ich tue nichts Besseres und auch nichts Schlechteres, aber ich werde auch definitiv da rauskommen. Ich hätte gern irgendwie vermieden, also mein Mindestziel war damals, ich möchte nicht nur irgendwie Vorbild sein, sondern ich will halbwegs durchs Leben kommen, ohne dass das vielleicht passiert. Denn wenn ich scheinbar den gleichen Goals hinterher renne, wird das passieren. Also das war eine Einbahnstraße. Da gab es jetzt nicht irgendwie, okay, wenn ich leistungsstärker bin als die anderen, dann schaffe ich das. Das waren super leistungsstarke Manager, die waren alle gut. Aber dadurch, dass der Markt sich verschlechtert hatte, war das Burnout-Thema plötzlich so da. Und ich denke, klar, ein Burnout passiert aus mehreren Dingen. Wenn irgendwas im inneren System nicht mehr passt, wenn Dinge zu lang weggedrückt werden, wenn zu vieles in zu kurzer Zeit reingedrückt wird und. Und am Schluss ist eigentlich dann nicht das schuld, sondern wir haben eine Ausrede, und zwar ist es dann meistens die Zeit. So, es war zu wenig Zeit für zu viele Dinge, für zu viele Projekte. Und wir Christen stehen manchmal auch in dieser Einbahnstraße, denke ich. Wir wollen Dinge tun, aber sind uns noch gar nicht ziemlich sicher, wohin. Und ich will für mich selber oder auch in einer Dani-Akademie gerne einen Lebensstil finden, der das irgendwie schafft. Also es muss ja irgendwie möglich sein, als Christ einen befreienderen Lebensstil oder einen offeneren Lebensstil zu führen. Und dann habe ich die Dani-Akademie gemacht. Meine damalige Teilnahme ist jetzt schon, ich habe vorhin gerechnet, aber mir ist es nicht mehr eingefallen, aber die Dani-Akademie war damals noch viel, viel kleiner und ich war einer dieser Teilnehmer. Und ich habe gestern die Lehre vom Johannes, sie war noch nicht ganz so schön wie jetzt, aber der hat die ähnlich gehalten. Wir haben da einen Ausdruck, das heißt immer AA bei uns, also in Arm nehmen und in Arsch treten. Und kennt ihr diese blauen Müllsäcke? Ich hoffe, die gibt es überall in Deutschland, oder? Die großen? Nach meinem ersten Dani-Akademie-Wochenende, mein Thema war der Kleiderschrank. Und 5 davon habe ich am ersten Montag danach in die Altkleidersammlung gefahren. Ich möchte wirklich immer nicht übertreiben, aber mein Kleiderschrank war voll. Ich bin irgendwann von zu Hause ausgezogen und ich habe nie damit gerechnet, dass ich irgendwann mal Sachen von der Teenagerzeit nicht mehr brauche. Ich habe einfach nicht, aber die waren doch noch gut. Ich fand auch das Chicago Bulls Trikot total voll toll. Ich habe es nur nie wieder angezogen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht mal drüber einfach jetzt da eine Dings drin gehabt, irgendwie eine, wie soll ich sagen, einen Wunsch. Ich habe nur einfach nie drüber nachgedacht. Und ich bin damals über die DA gestartet, über diesen kleinen Schritt von Zielen. Und ich habe versucht damals, ich gebe ein kleines Zeugnis am Anfang, ja, ich bin gleich soweit und dann können wir ins Thema einsteigen, aber ich bin damals gestartet mit diesen kleinen Zielen. Und ich möchte euch nur sagen, manches ist ja so banal. Ihr wisst, was Ziele ausmacht und ihr wisst irgendwie, was andere Dinge ausmachen. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Aber das auf den geistlichen und inneren Menschen anzuwenden, ist uns irgendwie manchmal fremd, glaube ich. Und das war mir auch so fremd. Und als ich mich dann mal entrümpelt habe und Klamotten weggeschmissen habe und meine Frau stand nur daneben und hat mir den Kopf geschüttelt, weil ich will das nicht mehr. Die wusste gar nicht mehr, was los ist. Und wenn ich euch einen Tipp geben darf, kommuniziert gut nach diesem Wochenende, solltet ihr das vorhaben. Aber ich war motiviert. Und ich mag das Pareto-Prinzip nicht so gerne. Aber es hat mir damals geholfen, weil ich mir gedacht habe, was sind denn eigentlich die Teile? Und auch ein paar schöne zu behalten. Und diese Sachen dann auch was Schönes zu kaufen, sich da was zu gönnen. Und irgendwie kam ich dann in einen anderen Lebensstil. Ich möchte euch nur sagen, bei meinem Arbeitsplatz, ich möchte gar nicht sagen, es hat irgendwelche Ausmaße von Daniel gehabt. Aber nach der Daniel-Akademie, ich habe Wunder sehen dürfen. Ich habe für mich Lebensstile übernommen. Ich habe einfach angefangen, mir irgendwann kleine Post-its nur zu schreiben für Dinge, die ich am Arbeitgeber dankbar bin. Ich habe angefangen, meine Kollegen zu loben. Die wussten am Anfang gar nicht, was los ist. Im normalen Arbeitsplatz, ich weiß nicht, wo du arbeitest, aber bei mir war es nicht üblich, dass man hingeht und sagt, hey, toll gemacht. Was wissen du jetzt von mir? Ich habe mir vorgenommen, ich habe so Ziele gesteckt, aber am Tag einfach mal 3 Leute zu loben, weil ich ein Problem hatte. Ich habe mir gedacht, ich will gerne mehr in die Beziehung. Ich war bis dahin eher distanziert und habe einfach mir solche Ziele gesetzt. Als ich gegangen bin, kleines Zeugnis nur, ja, schaut bei euch bestimmt genauso aus. Ich hatte Gespräche angefangen am Arbeitsplatz. angefangen von geschiedenen Frauen, die katholisch waren und die gesagt haben, ich kann doch nie wieder zu Gott kommen. Irgendwie ist mein ganzes Leben ein Trümmerhaufen. Und wir haben irgendwie ausgestempelt damals und haben uns hingesetzt und das waren so tiefe Gespräche. Ich muss sagen, meine ganze bisherige Arbeitsfeld war irgendwie wie so ein Geackere. Aber irgendwann ist wie der Hebel umgegangen und das war jetzt nicht nur die Dani-Akademie, aber das war dann auch irgendwann Gnade. Die letzten Monate waren so dicht, dass ich davor immer gedacht habe, keiner sieht mich als Christ, keiner weiß das. Und am Schluss, natürlich, das wissen alle. Und das hat mich so ermutigt, dass ich euch das gerne erzählen wollte, weil das ist so mein Zeugnis der Dani-Akademie. Und das ist auch irgendwann, ich hätte nie gedacht, dass ich dann irgendwann mal hier stehe und in der Dani-Akademie lehre. Also überlegt euch gut, wonach ihr euch ausstreckt. Aber die DA, je nachdem, ich habe euch morgen schon ein bisschen gebetet, aber wie weit du dich darauf einlässt und auch auf die Ziele und auch auf diese kleinen Steps, sie können tatsächlich helfen, mir haben sie sehr geholfen. Ich finde eins wichtig, wir werden jetzt mehr Techniken anschauen und so weiter. Aber bevor wir das tun, Johannes hat schon einiges an geistlichem Abriss gegeben. Ich möchte auch noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Ich glaube, bevor wir damit einsteigen, ich glaube auch, wie der Johannes das heute gesagt hat, der Herr will eine mündige Braut. Du darfst das heute auch einfach mal, wir werden immer wieder Wahrheiten aussprechen und einfach mal annehmen, aber der Herr liebt es. Und das ist so mein erster großer Punkt, den ich euch sagen möchte. Der Herr liebt es und wenn du diese Wahrheit für dich angenommen hast wie Daniel, der in diesem unfassbar bicken Umfeld war, in diesem Trüben und Johannes hat bei uns damals auch über Daniel gelehrt und er hat eine Sache gesagt, ich weiß nicht, wie deine Arbeitskollegen aussehen, aber bei Daniel waren es Leute, die hatten irgendwie Schlangen um den Hals und waren irgendwie Schlangenbeschwörer oder sonstige Sachen. Da war das richtig, richtig anstrengend. Und ich habe auch für mich lang darüber nachgedacht, warum tut das der Herr? Also warum setzt er uns ein und warum fällt uns manchmal das geistliche Leben am Alltag so schwer? Und ich komme immer wieder auf den gleichen Punkt, wenn ich darüber nachdenke, wenn ich darüber bete, der Herr liebt es, eine geistliche Braut zu haben. Und das müsst ihr immer wieder hören, weil das ist die größte Wahrheit, die ich, glaube ich, darin erkenne, auch wenn wir Selbstmanagement machen. Das heißt, es ist in meinem Vortrag auch jetzt nie mein Ziel, euch schneller zu machen. Es ist nicht mein Ziel, irgendwie zu sagen, wenn du das und das tust. Ich will eine gewisse Effizienz hinbekommen, dass ihr richtige Dinge tut und dass ihr für euch bewusste Dinge tut. Aber euch schneller zu machen, ist nicht mein Ziel. Es ist aber tatsächlich interessant, weil der Johannes hat vorhin von etwas gesprochen, was die Braut tatsächlich in diesem ganzen System von Zeug und so weiter einfach langsamer macht. Und das ist Müll. Wir nennen das oft nicht Müll, aber wir nennen es im Gebetshaft oft Zeug. Ihr wisst, wir beten 24/7. Das heißt, wir können uns nur ein Minimum an Zeug erlauben. Und deswegen sind wir total interessiert, dass ihr auch in meinem Vortrag jetzt euer Zeug ein bisschen entdeckt, okay? Das heißt, wo steckt genau der Müll in meinem Leben, den ich vielleicht wegschneiden muss, damit ich noch mehr auf diesem Weg kommen kann als eine mündige Braut? Nicht um schneller zu werden, aber um die Dinge zu tun, die der Herr gerne hätte, dass ich sie tue. Ich habe zwei Wahrheiten für euch dabei. Und die erste, ich möchte noch ein Zitat sagen und dann komme ich zu den zwei Wahrheiten. Ich bin der Meinung, oder ich habe das Zitat mal gelesen, aber das, was Gott von dir möchte und das, was er auch heute von dir möchte und auch während dieser DA von dir möchte, das kannst du schaffen, ohne dass du dich oder dass du andere dabei fertig machst. Ich sage es nochmal. Aber all das, was der Herr von dir möchte, aus eigenen Stücken. Du hast alles dafür, was du brauchst und du kannst es schaffen, ohne dass du dich selber und auch andere fertig machst. Eine Wahrheit, meine erste, Die steht im 1. Petrus 1, 15 bis 17. Ich habe die Bibelstelle in meinem Skript. Ihr könnt auch gerne die Bibel rausholen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin nicht so geübt wie Johannes, deswegen gibt es bei mir keine tolle PowerPoint. Heute nicht, aber vielleicht ein andermal. 1. Petrus 1, 15 bis 17. Da steht, euer ganzes Tun soll ausgerichtet sein an dem heiligen Gott, der euch gerufen hat. In den heiligen Schriften heißt es ja, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ihr Lieben, ich glaube, es ist ein Aufruf an uns für zwei Dinge. Die erste ist, steht da, Heiliges zu tun. Also wir sind berufen, ausgerichtet zu handeln, als eine mündige Braut, den Herrn handeln zu sehen und Gleiches zu tun. Ich schließe daraus, Heiliges zu tun. Du kannst, es ist kein Freibrief, hier zu sagen, ich tue alles. Und es ist auch kein Freibrief, ich tue nichts davon. Der Herr hat eine Berufung für dich und der Herr hat auch eine Aufgabe, Johannes hat es heute schon mal gesagt, die nur du tun kannst. Die ist für dich bestimmt. So glauben es wir. Und dieser Bibeltext sagt mir auch nochmal, es ist ein Ruf in zwei Richtungen. Der erste, lasst uns die vorbereiteten Werke in der Zeit, die der Herr uns dafür gibt, tun. Und das zweite ist, lasst sie uns dann auch tun. Also wir können sie dann auch nicht wegdrücken. Das heißt, wir sollen erstmal rausfinden, was es ist, die heiligen Werke tun. Und dann ist es aber auch so, dass wir sagen müssen, davon können wir dann auch nichts weglassen. Ich kann nicht sagen, die eine Aufgabe gefällt mir und die andere gefällt mir nicht. Also ich weiß nicht, aber Gebetshausmissionar gefällt mir, aber die Nachtschicht gefällt mir nicht. Volles Tun und volles Handeln darin. Und es ist wichtig, beides zu erkennen. Das heißt, für dich den Auftrag und den Auftrag aber dann auch in seiner Fülle anzunehmen. Denn manches im Auftrag kann ganz schön langweilig sein. Stimmt's? Also es ist manchmal so, wir erkennen zwar den Willen des Herrn, aber ich will dann eigentlich auch, ich weiß nicht, ich möchte gerne eine Stani-Akademie machen und samstags frei haben gleichzeitig. Es geht nur leider nicht. Ich kann auch nicht Kinder haben und sagen, ich stehe nachts nicht auf. Das ist nicht möglich. Das kannst du schon machen, aber es wird ziemlich schnell nach hinten losgehen. 1. Petrus 1, 15 bis 17. Ich glaube, dass es wahr ist, wenn wir das tun, was da steht, dass unsere Zeit gleich anders ausschauen könnte. Und es ist wichtig zu erkennen, dass es heilige Werke gibt und dass wir uns am Herrn ausrichten können und es eine massive Auswirkung auf unser Zeitmanagement hat. Ihr Lieben, ich möchte auch nur noch mal sagen, ich glaube nicht, dass wir einen im Raum haben, der sagt, wenn der Herr zu mir spricht, dann werde ich es nicht tun. Ich glaube, Gottes Werke sind oft so klar. Aber ich komme wieder zu dem gleichen Punkt. Es gibt leider das böse, böse Zeug. Es gibt leider Dinge, die sich im Hohelied steht was von den Füchslein, die sich da immer in die Weinberge schon fast verirren. Ich glaube, da ist genau das gemeint. Du kannst einen riesengroßen Auftrag haben, aber du musst die Füchslein in deinem Werk kennen. Du musst auch sagen, was ist eigentlich meine Berufung da drin? Und die musst du immer wieder reflektieren und tun, sonst wird sie untergehen. Und ich möchte nur mal sagen, Johannes hat das vorhin auch schon zum Schreibtisch gesagt und so weiter. Und ich habe den Witz gemacht, Jutta hat gesagt, zum Glück hat er meine nicht fotografiert. Ich habe bis dahin gedacht, das ist ihre. Nein, sorry, Jutta. Nein, aber der war gemein. Jutta ist super organisiert. Aber ihr seid zu mehr berufen als zum Verwalten von Zeug. Wir haben eine Berufung und die ist wertvoll und ich kann es gar nicht oft betonen. Es gibt Dinge, die kannst nur du tun und die sollst auch nur du tun und die kann auch kein anderer. Ich bin neben meiner Rolle als Gebetshausmissionar, ich sage es nur ganz kurz, aber ich bin Geschäftsführer im Haus. Mich fragen Leute immer, warum bist du Geschäftsführer geworden? Oder wie wird man das? Und ich sage, ja, ich kann nicht singen. Also es ist, ich kann es auch nicht ändern. Und zum Glück hört ihr mich auch nicht so am Mikro singen, aber es gibt Dinge, die kann ich einfach tun und die kann ich super gut. Und da hat der Herr mich reingestellt und manche kann ich nicht. Aber meistens kommen wir gar nicht zu dem Punkt von diesem, was kann ich und was kann ich nicht, weil Zeug da ist. Und das ist eine ganz große Aufgabe für euch, rauszufinden, was sind diese heiligen Werke auch, die ihr tun sollt vor dem Herrn. Und bitte, 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 ich möchte es nur nochmal sagen, euer Leben ist zu wertvoll, um es nur zu verwalten. Ich weigere mich an der Stelle auch irgendwie, weil das heilige Tun, oder lass mich mal eine andere Frage stellen, aber gibt's eigentlich heiligere Aufgaben als andere. Also ja, die gibt's, aber ich weigere mich oft für diese neutralen Zonen, wo ich Gott bewusst nicht reinlasse und wo ich dann auch so Ausflüchte finde. Für mich oft im Gebetshaus ganz, ganz klassisch, Gebet ist heilig und was außerhalb dann passiert, plötzlich fällt es komplett weg. Und ihr Lieben, ich spreche aus Erfahrung, wir mussten es bitter, bitter lernen, außerhalb vom Gebetsraum. Wir waren so fokussiert auf Gebet, dass wir oftmals Gemeinschaft und Jüngerschaft und andere Themen, die müssen nachwachsen. Und das ist ganz arg wichtig. Und ich möchte nur sagen, diese heiligen Werke, der Heilige Geist hat keinen Platz für heilige Momente und dann außerhalb von deinem Leben, da gibt es plötzlich eine Abspaltung. Ich glaube, der Herr liebt nicht nur eine Einheit unter Christen, er liebt auch die Einheit in dir. Und es ist wichtig, wenn wir heilige Werke verstehen wollen, dann geht es da nicht nur um ein geistliches Leben im Sinne von Gebet und Lobpreis, wie wir das oftmals denken und auch als Gebetshausmissionare denken. Und ich nehme euch da mal mit rein. Sondern da geht es auch um andere Werke. Wir können Dinge wie Gemeinschaft, Nächstenliebe, ich weiß es nicht, Punkt, 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 nicht vernachlässigen. Die sind genauso dort mit drin. Und es gibt da keine neutrale Zone. Und wir müssen uns hüten vor einer Spaltung. Deswegen, ich habe auch einfach nur das Zeugnis, jedes Mal, wenn ich aus dem Gebetsraum rausgehe, ich mache es momentan nicht mehr, möchte ich ehrlich sein, aber ich habe oft dieses erste Petrusgebet gesprochen, dass mir einfach immer wieder, wenn ich den ersten, da war die Türschwelle und wenn ich die Tür aufmache, einfach über die Schwelle zu treten. Vielleicht helfen euch auch so kleine Gedankenanstöße, aber einfach mein Ganzes tun. Weil ich gemerkt habe im Gebetshaus, wir brauchen das und vielleicht braucht ihr das auch, dass das Heilige sich nicht nur im Zeitmanagement auf Heilige in meinem Kopf werke, sondern auf meine ganze Berufung. In meinem Büro hat mir der Herr so viele Sachen schon gesagt über Vaterschaft und über Sachen, wie wir im Gebetshaus leiten sollen. Und deswegen, immer wenn ich über die Tür, über diese Schwelle gehe, mein ganzes Tun ist vor dem Herrn. Und deswegen, wenn du später in dieser Technik arbeitest, die ich euch noch mit Gerd in Dings dann gerne zeigen will, lass die nicht raus. Okay? Das nächste, eine zweite Wahrheit, die ich euch versprochen habe, steht in Matthäus 13, Vers 12. Ich lese sie ganz kurz vor. Der ist ganz kurz nur, ich habe nur einen Ausschnitt davon genommen, Matthäus 13, Vers 12. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Gott gibt überreich. Wenn du in deiner Berufung bist, ich muss es so sagen, dann bist du immer versorgt. Wenn du diese Werke, die der Herr für dich hat, und Matthäus 13, Vers 12, hat sich so oft bewahrheitet in meinem Leben, in Zeugnissen, die wir lesen, dass der Herr überreichlich gibt. Und ich komme jetzt mal auf eine Ressource, die, glaube ich, am meisten umkämpft ist. Es gibt viele Ressourcen übrigens, Zeit, es gibt Geld, es gibt Aufmerksamkeit, Worte, alles Ressourcen, die dir in deinem Leben zur Verfügung stehen. Und ich gehe in meinem weiteren Vortrag ein bisschen mehr auf die Zeit ein. Wenn ich mich selber reflektiere, und vielleicht kannst du dich mir mal kurz anschließen, dich selber zu reflektieren, hast du oft Zeit? Hast du oft überreich Zeit? Was würdest du sagen? In mir ist oft ein Mangel. Ich will auf gar nichts hinaus, ihr dürft ehrlich sein, aber seid ehrlich. Einen Mangel an Zeit. Ich hab viel Zeit, würde ich sagen. Aber ich habe einen Mangel an qualitativer Zeit. Ich habe für alles Zeit irgendwie. Ich weiß, irgendwie ist Zeit für alles da. Aber meine Zeit für, ich weiß nicht, die Dinge, die ich vielleicht, wo Johannes gesagt hat, so jede Stunde geht dahin und irgendwann wartet der Tod. Ich möchte jetzt am Nachmittag nicht die Stimmung trüben, aber das gilt immer noch. Und An jedem Punkt würde ich mir, glaube ich, schon mal denken, ah, interessant, die Kinder sind dann doch so schnell groß geworden und ich habe vielleicht die Zeit gar nicht genossen. Oder andere Dinge. Ich habe wahrscheinlich zu wenig Zeit, um einfach mal einen Kaffee zu trinken. Einfach mal Zeit für mich selber und eine Zeit, um mein geistliches Leben zu leben. Ich habe dafür viel zu wenig Zeit, finde ich. Geht es jemand wie mir? Also ich habe es auch immer noch. Ich habe eine Not, keine Zeit zu haben. Ich finde das ganze Thema Zeit und auch Zeitmanagement, für mich ist es angespannt. Vielleicht auch, weil wir Gebetshausmissionare sind. Also wir haben auch eine 40- oder 42-Stunden-Woche. 25 Stunden davon sind die meisten im Gebetsraum. Das heißt, da ist richtig viel Zeit, wird verschwendet für etwas Schönes. Dann bleibt aber für andere Sachen keine mehr. Und mich setzt Zeit oft unter Druck. Und dann denke ich immer, ich habe überhaupt keine Zeit mehr. Ich will mit euch gerne mal an einem sehr praktischen Beispiel anschauen, ob wir Zeit haben und vielleicht sogar überreich, wie die Bibel sagt, oder ob wir keine haben. Darf ich euch mal fragen, ich muss mir erst eine Frage überlegen, aber ich möchte nicht sagen, wie geht es euch mit der Zeit, weil das wäre zu plump. Aber wer hat denn am Tag, ich weiß nicht, für Dinge, die ihm wirklich wichtig sind, mehr als 2 Stunden Zeit? Gibt es da jemand? Ein paar? Ja, bei mir manchmal. So Wochenende kommt vielleicht mal hin, aber ich würde mal sagen, das, was mir wichtig ist, ich bin eher auch ein Mensch, der braucht mal Zeit für sich. Das wäre mal so Radfahren. Ich radel recht gern oder habe es mir angewöhnt und ich mache das irgendwie nie. Das kommt irgendwie ganz, ganz selten vor. Wäre vielleicht eines meiner Ziele. Ich weiß aber nicht, ob Zeit dafür wäre. Das heißt, wenn ihr auch gerade die Hand oben hattet oder nicht oben hattet, dann lasst uns mal anschauen. Jetzt wird es ein bisschen praktischer. Wie viele Stunden hat denn eine Woche? 168. Bin sehr dankbar, Johannes hat seine Stifte da gelassen. Ich darf auch mal die heiligen Stifte. 168 Stunden hat die Woche. Jeder Gebetshäusler weiß das, weil wir 24/7 beten. Ihr, die meisten von euch wissen das auch. Lasst uns mal praktisch aufstellen. Jetzt wird es einfach ein Diagramm, einfach ein schönes Excel-Ding. Wie viele Stunden arbeiten wir denn so in der Woche? 40? Ich würde auch sagen. Plus, minus. Es gibt Leute natürlich, die haben eine, sie meinen, aber es gibt tatsächlich Menschen, die arbeiten mehr. Ich habe mal den Bericht gelesen, so wenn du über 50 Stunden arbeitest, hast du, wenn du Kinder hast, keinen Einfluss mehr auf sie. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ich komme selten dahin. Nee. Ich glaube, dass ein normaler Arbeitnehmer und auch ein Selbstständiger in der Regel auch mal mehr, mal weniger, okay, aber einigen wir uns mal auf 40 Stunden und ich nehme mal großzügig das Pendeln mit rein, okay, der Weg zum Arbeitgeber und zurück und ich sage mal, pro Woche nehmen wir uns mal 50 Stunden, um gut zu arbeiten, okay, beim anderen vielleicht 60, du darfst am Schluss dein eigenes Ding malen, also wenn das bei mir nicht ganz passt, darfst du es auch nachbearbeiten. Ich würde mal sagen, bei mir sind es so 50. Stunden Arbeit und Pendeln. Ich stelle euch unterm Schreiben schon mal die nächste Frage, das Thema, das ist dann eher, ja, da gehen die Dinger dann schon ein bisschen auseinander, Thema Schlafen. Wie viel schlafen wir denn pro Nacht so? 7 Stunden? Oh, ihr seid aber ganz schön streng. 7 und 8. 6? Also ich bin gnädiger zu euch. Wir nehmen die 8. Okay? 6, was ist, jetzt komm jetzt, was ist 8 mal 7? Sehr gut. Was nehmen wir als nächstes dazu? Das Thema Essen. Ich mache es jetzt ein bisschen kürzer, weil wir reden nicht darüber, was wir essen. Und ja, manches Essen braucht auch mal wieder ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen weniger. Pro Tag habe ich mal 2 Stunden aufgeschrieben. Nee, ohne Kochen. Ich würde sagen, ja, vielleicht für manche Singles vielleicht mit Kochen. Dann würde ich sagen, vielleicht geht die Essenszeit auch ein bisschen kürzer. Ich würde sagen, ich esse auch nicht jeden zweiten Tag, aber ich will euch auch nichts unterschlagen, weil ich denke mir, vielleicht gibt es am Wochenende auch mal ein Essen gehen oder ein Raclette. 2 Stunden am Tag esse ich selten. Also heute, ich weiß nicht, hier esse ich eher üppig und auf eine halbe Stunde komme ich vielleicht. Aber ich finde dann auch mal mit Essen gehen und so weiter, können wir uns darauf einigen. Ich nehme mal 2 Stunden, wären 14 Stunden. Ihr dürft am Schluss ergänzen, wenn noch was fehlen sollte, okay? Nur immer ein bisschen dabei bleiben. Thema Freundschaften. Habe ich Freundschaften? Ja. Thema Freundschaften. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich es aufgeschrieben habe, aber ich habe mal 6 Stunden pro Woche aufgeschrieben für Freundschaften. Vielleicht nimmt der ein oder andere ein bisschen weniger, aber ich habe mir gedacht, wenn man gute Freunde hat und vielleicht schöne Beziehungen, wären 6 Stunden in der Woche gar nicht so blöd, so eine Dreiviertelte am Abend ein bisschen schnacken, vielleicht mal telefonieren, kann schon mal reinkommen. Kommt jetzt vielleicht auch ein bisschen auf den Lebensumstand drauf an, in welchem Alter man sich befindet, wie das alles gerade so ist. Aber ich würde mal sagen, ich schreibe gern mal 6 Stunden Freunde auf. Das gilt immer für alle. Das ist das neue Modell. Nein, Franziska, du kannst am Schluss einfügen, was du möchtest. Wir arbeiten das gerade. Gut. Mir liegen meine Kinder besonders am Herzen. Und ich habe mir gedacht, ein gutes Modell wäre für mich, wenn ich am Tag wirklich 1 Stunde aufmerksam mit ihnen Zeit verbringen würde. Am Wochenende mal mehr. Vielleicht unter der Woche klappt es nicht immer so. Ich gehe meistens aus dem Haus, da stehen die gerade auf. Ich rede von 1 Stunde aufmerksamer Zeit nur für die Kinder. Also nicht nebenbei noch Spülmaschine einräumen, außer ich mache es mit ihnen gemeinsam. Aber ich rede mal, auch zu den Frauen übrigens, aber mal 1 Stunde nur Bilderbuch anschauen. Mal am Tag verteilt kann auch sein. Am Schluss gibt es nur eine Summe, also wie du es aufteilen würdest, aber ich will ein bisschen am Schluss auf was raus. Gute Frage. Könnte es sein, ja? Wenn du es aufmerksam machst? Wir nehmen mal 1 Stunde für alle in der Woche. Ich habe 7 Stunden aufgeschrieben. Also mal ehrlich, 7 Stunden qualitativer Zeit mit deinen Kindern. Jetzt lassen wir mal, mein Sohn ist in der 1. Klasse, die Viertelstunde mal noch raus für Hausaufgaben, aber 1 Stunde pro Tag. Ich habe mich selber die letzten Wochen, als ich die Lehre aufgeschrieben habe, ertappt, ich glaube, ich komme nicht hin. Obwohl ich bewusst mir immer wieder denke, ich will mit meinen Kindern schon Zeit haben, ich mag sie gerne, aber meistens nach 1/4 Stunde Bilderbuch anschauen wird mir Fahrt. So, bin ich ehrlich. Gut, aber um mich geht es jetzt gar nicht so arg. Thema Ehe. Nicht alles gilt jetzt für alle, aber lass uns mal auf dieses Modell schauen von Ehe. Ich nehme mal die gleiche Zeit wie für die Kinder. Ich sage mal, am Abend, wenn die im Bett sind, 1 Stunde, nur wir zwei, wir quatschen, du erzählst, ich höre zu. Eine Stunde, wir haben qualitative Zeit zusammen. Ja, jetzt kommen die 2 streitbarsten Punkte, glaube ich, und das eine ist das Thema Sport. Das heißt, du gehst vielleicht mal ins Fitnessstudio, du tust was, gehst ins Pilates angefangen bis zum Krafttraining, spielst Tischtennis, was auch immer. Jetzt die Menschen, die da sind. Ich glaube, für Teenager schaut es nochmal anders aus. Aber wenn du berufstätig bist, vielleicht Kinder hast und so weiter, ich nehme mal einen realistischen Wert von 2 Stunden. Okay? So ein Durchschnittswert für Sport. Ich rede immer von keinen Mischungen, gell? Also immer nur das. Und jetzt mein letzter Punkt, der mir eingefallen ist, der richtig viel Zeit kostet am Tag. Und da ist es jetzt auch so, du hast irgendwie eine Range, die geht von 0 los und ist bei 100. Und das ist, ich nehme mal Toilette und Bad zusammen. Beides Themen. Toilette dauert ja mal und mal nicht so. Und der eine hat da auch eher seine ruhigen Momente, würde ich sagen. Und Thema Badezimmer, die Damen. Was soll ich sagen? Aber jetzt müssen wir uns auf einen Wert einigen. Und ich schreibe jetzt da mal mutig 5 Stunden in der Woche hin, okay? Ich nehme das alles jetzt nicht so aus der Luft, sondern ich habe das ein bisschen reflektiert, auch bei uns in der Familie. Deswegen würde ich sagen, ich Badezimmer, duschen 10 Minuten und ja, egal. Und meine Frau braucht da ein bisschen länger und an anderer Stelle, ja, sind wir unterschiedlicher. Also, ich sage mal 5 Stunden für Bad und Toilette, Hygiene, Duschen, Zehennägel, alles, was dazu gehört. Sofort? Ich glaube, Gartenarbeit können wir uns nicht mehr leisten. Ihr Lieben, ich habe vorhin schon gesagt, ich möchte nur auch keine unrealistischen Werte einsetzen. Ich glaube nur, es gibt Menschen, die hier oben viel mehr und auf der Straße sind, um zu pendeln oder um zu arbeiten. Ich glaube nur, dass dann leider eine andere qualitative Zeit darunter leidet. Ich habe nur dieses Modell mal so aufgesetzt und die schon gerechnet haben, ich komme auf 147 Stunden. Ich finde das alles wichtig, würde ich aber zur Arbeit zählen. Wenn du alleine lebst, dann fallen ganz andere Dinge weg. Ich glaube nur, dass wir vermutlich, und wenn ich jetzt da, ich möchte ja niemand auf die Füße treten, also ich glaube, Wäsche ist wichtig, okay? Nicht, dass ich es jetzt nicht hinschreibe. Ich kann auch hier noch Steuererklärung hinschreiben. Ich will nur sagen, dass die Sache ist die, das Thema Arbeit. Wenn glaube ich, zwei Ehepartner da sind und so weiter, meistens hat einer ein reduzierteres Stundenmodell oder auch andere Dinge. Es kommt, glaube ich, selten vor, dass beide eine 50-Stunden-Woche haben und Kinder und dann noch einkaufen. Diese Familien gibt es, aber dann brauchst du, glaube ich, Unterstützung. Das ist fast nicht machbar. Und ich glaube auch, für mich ist immer wichtig, auch nur dann zu sehen, ich will auf eigentlich was ganz anderes hinaus. Du kannst hier was ganz anderes einsetzen. Vielleicht sind deine Kinder nicht mehr im Haus. Vielleicht bist du auch gar nicht verheiratet. Dann gilt das Modell trotzdem. Das Dumme ist nur, du hast 14 Stunden mehr. Ihr Lieben, ohne uns zu vergleichen, wer was zu Hause jetzt genau vorzufinden hat, ich möchte nur sagen, ich für mich tappe so oft in diese Falle, dass ich mir denke, ich habe keine Zeit. Aber ich will es nicht einfach nur herrechnen. Ich will euch nur sagen, ich glaube, es ist genug Zeit da. Wenn ihr was ändern wollt von all diesen Dingen, die der Johannes schon aufgemacht hat, wenn es jetzt gerade auch noch rattert, ich sehe schon, die meisten rechnen noch durch und wollen irgendwo noch was reindrücken. Ich glaube nicht, also ich habe nicht mehr zu tun. Vielleicht ist es auch eher mein Modell, was ich mal, aber ich komme auf nichts anderes. Ich muss sagen, ich schlafe auch weniger als 8 Stunden am Tag und ich esse auch keine 2 Stunden. Und trotzdem will ich mich nicht bescheißen, weil es wäre schön, wenn ich genau das tun würde. Und ich will auch nicht sagen, ich will jetzt alles runter reduzieren, damit der mehr für geistliches Leben steht. Oder andere Dinge, die mir wichtig wären. Sondern ich will gerne, dass ich ein komplettes Leben auf die Reihe kriege, ein ganz normales Leben. Und merke, das sind immer noch 21 Stunden in der Woche da. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich investierst du mehr in Freunde, wenn du keine Partnerschaft hast. Das ist normal, wir sind Beziehungsmenschen, das heißt, wir brauchen Beziehungen. Dann kannst du nicht sagen, ich habe trotzdem mehr Zeit. Aber du hast die Zeit, etwas zu tun. Und der Satz, ich habe keine Zeit, ist eine vollkommene Lüge. Das, was der Herr von dir möchte, kannst du in deiner Zeit schaffen, ohne dass du andere oder dich selber dabei fertig machen musst. Du kannst am Tag 3 Stunden beten, wenn du möchtest. Du kannst am Tag 3 Stunden, ich weiß nicht, was anders machen, YouTube oder Fernsehen schauen, wenn du das möchtest. Es geht um deinen inneren Garten. Mit was möchtest du den nähern? Ihr Lieben, YouTube und Fernsehen ist nicht verboten, okay? Ich sage es immer auch dazu, wir wollen euch nicht knechten. Aber ein bisschen die Augen öffnen, dass Zeit da ist. Und dass ich glaube, dass wir auch, Rückfragen vielleicht später, nur weil jetzt zeichnen wir nämlich auf. Wir machen eine Q&A-Zeit, wenn die Zeit da ist. Wenn sie noch da ist. Ein bisschen ein Rechenloch habe ich drin, da bin ich ehrlich. Da ist das Wochenende mit drin. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, ich habe es jetzt ein paar Mal gemacht, aber 3 Stunden am Tag ist nicht immer da. Es gibt Tage, die sind voller. Dann hast du aber auch mal Tage, die sind etwas leerer. Und ich glaube, damit gut und weise umzugehen, ohne sich so arg unter Druck zu setzen, ohne sich selber und andere fertig zu machen. Dieses Modell könnt ihr nur so hernehmen. Ihr könnt aber sagen, hey, ich habe Zeit, jeden Morgen vielleicht meine stille Zeit zu machen oder auszuweiten, von einer halben Stunde vielleicht auf 1 Stunde zu gehen. Und am Wochenende mache ich es ja dann mal länger. Das war mein Modell, als ich so stark nicht in diesem Gebetshausmodell drin war. Dass ich immer gesagt habe, ich habe nicht jeden Tag die Zeit, so lange vielleicht zu beten oder zu fasten, aber ich habe ein Wochenende und da möchte ich das gerne investieren, weil es meiner Seele gut tut, weil es für meine ganze Familie, für alle meine Prozesse, allem gut tut, wenn ich diese Zeit für mich nehme. Okay? Ihr Lieben, der Hannes hat schon ein bisschen was gesagt, wo diese Zeit hingeht. Und wir alle haben diese 168 Stunden. Ich glaube, wir alle können gut schlafen, wir können gut essen und so weiter, wenn da bleibt immer noch was übrig. Wir haben vorhin vom Zeug gesprochen. Und eine Sache ist mir noch wichtig. Ich glaube, dass unsere Zeit ganz viel auch in andere Dinge verplant wird, die wir gar nicht wollen, und die planen andere Menschen für uns ein. Ich glaube, wenn du deine Zeit nicht planst, dann ist es leider auch die Wahrheit, dann planen sie andere für dich. Wenn du dein geistliches Leben nicht planst, dann wird es vielleicht sogar komplett unter andere Dinge, wie unter eine Fußmatte reingekehrt werden, weil einfach andere Leute dir Zeug gnadenlos einplanen. Das ist im Gebetshaus so, ist an jeder Mehrkonferenz so. Am Schluss gibt es nur leider keine Erklärung mehr, wenn ich sage, ich hätte den Beamer vorbereiten sollen oder Gitarre spielen und habe sie nicht gestimmt, weil ich musste noch andere Dinge tun. Dann solltest du dich besser priorisieren und wissen, was dein Auftrag ist und woran du später auch vielleicht gemessen wirst oder was genau deine Tätigkeit war. Nur zu sagen, es ist die Zeit nicht da, ist leider oftmals keine Ausflucht. Und mein Vergleich, ich möchte ihn nur rund machen, wenn ihr auch hoffentlich ganz mit könnt, aber man kann auch nicht sagen, jede geistliche Tätigkeit dauert jetzt genau 21 Stunden. Das ist mir schon klar. Aber wir haben de facto 21 Stunden in der Woche, ungefähr roundabout. Von mir aus hast du nur 15. Aber du hast viele Stunden in der Woche, die du für dich einplanen kannst. Und ich habe vorhin schon gesagt, der Auftrag der DA ist auch, wir wollen gerne deinen Einflussbereich größer machen. Ich möchte euch nur gerne heute zusprechen. Einerseits ein bisschen, natürlich mag ich es aufdecken, aber ich will euch auch zusprechen. Ihr habt Zeit. Ist wunderbar. Der Herr in Matthäus sagt uns, er segnet überreich. Wir haben genug Zeit. Und unser Ding ist nicht, in Hoffnungslosigkeit wiederzukommen, sondern wir haben Zeit für ein geistliches Leben. Und wir haben auch Zeit, den Auftrag des Herrn zu tun. Ich möchte euch gerne jetzt im nächsten Schritt ein Modell zeigen, mit dem wir im Gebetshaus sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ich würde sogar teilweise sagen, wir nehmen es her, um, wenn ihr uns fragt, wie können denn eigentlich 40 Personen, wir beten bei Tag und Nacht, also die meisten Gebetshausmissionare haben nur 10 Stunden Arbeitszeit. Und wir haben Modelle, mit denen wir ganze Mehrkonferenzen planen. Und ich liebe das, wie Johannes das auch gemacht hat mit den 3 M's. Du findest im Netz hunderte von Sachen, wie du Ziele planen kannst. SMART und Mottoziele, und im Coaching lerne ich auch gerade noch mehr. Ich liebe es, wenn es einfach ist. Ich liebe es, wenn man es einfach jeden Tag rausholen kann und ich einfach vor Augen habe 3 M's, weil es beschränkt sich meistens darauf. Und so ist auch dieses Modell, du brauchst keinen Professor in Organisationsmanagement. Es ist für ganz normale Menschen wie uns. Dieses Modell ist dann auch die Vorlage für diesen Vortrag, Getting Things Done. Ihr findet viel im Internet darüber, wenn ihr Literatur braucht. Das Ganze heißt Getting Things Done, könnt ihr auch auf YouTube eingeben und den zweiten Namen, den es oft hat und frag mich nicht, warum, ist das Eisenhower-Prinzip. In diesem Eisenhower-Prinzip geht es eigentlich allererstes um einen Vorgang. Und der Vorgang ist sehr, sehr wichtig, um sich zu priorisieren. Und der allererste Schritt ist so einfach, und der bedeutet erstmal alles zu erfassen, was da ist. Sowohl in deinem Leben, wie auch an deinen To-Dos. Ihr Lieben, mit diesem Prinzip plane ich oft mein Leben und ich plane auch meine Aufgaben. Das ist ein Unterschied. Ich plane oft die Lebensmodelle, die ich habe, die Lebensschwerpunkte und ich plane auch die Aufgaben. Wenn dir gerade, das vielleicht so schwierig ist, was ist denn alles meine Aufgabe? Ich bleibe meistens grob, also ich versuche Dinge auch zu planen wie Sport, andere Dinge und kleinteilig wird es dann sowieso in anderen Schritten. Etwas ganz Einfaches, was ich oft mache, ist, ich schreibe meinen Namen in die Mitte von einem leeren Blatt. Du kannst meine Lebensbereiche hinschreiben, du kannst Johannes hinschreiben. Ich schreibe wirklich mal Johannes. Darfst du auch gern ein Herz daneben malen, wenn du dich gern hast. Und ich fange ganz banal damit an, einfach Striche zu machen und da Sport hinzuschreiben. Sport ist ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich merke immer, warum ist, wenn du dich fragst, warum, was ist wichtig oder warum ist es ein Lebensbestandteil? Ich komme später vielleicht nochmal auf den Punkt, besser zu sprechen, aber du kannst dich einfach darüber nachdenken, wenn ich es vielleicht mal einen Tag auslasse, als Beispiel Sport bei mir, vielleicht ist es bei dir eher Beziehungen, wenn ich mal einen Tag mit niemandem qualitativ gut rede, passiert noch nichts. Wenn ich es mal 2 Tage nicht mache, auch noch kein Problem. Am dritten Tag ist es bei mir so, wenn ich am dritten Tag keinen Sport mache oder auch wenn ich nicht gebetet habe, bin ich unausstehlich. Nicht, weil ich jemanden nicht mag oder weil da jemand was dafür kommt, aber in meiner Seele merke ich, wie wenn was vertrocknet ist. Wenn ich 3 Tage nicht beim Vater war und auch wenn ich 3 Tage nicht was für mich gemacht habe. Und ich bin momentan wieder an dem Punkt. Wo Sport eine wichtige Rolle einfach spielt und auch geistliches Leben. Du kannst dort einfach alles mal festhalten. Es macht mir manchmal Spaß, das könnt ihr hier auch machen in eurer stillen Zeit. Es ist alles heilig in dem Sinne, weil ihr um euch nicht nur kreist, sondern weil ihr für euch Verantwortung übernehmt und weil der Herr eine mündige Braut hat und eine mündige Braut weiß, was alles in ihrem Leben ist. Das heißt, schreibt da gerne. Johannes hat schon Prioritäten gestern heute gesetzt mit diesem Quadrat. Du kannst da noch weitergehen und einfach mal alles aufschreiben. Wie Sport, wie Ehe, wie, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es bei dir Basteln, dass das vorhin bei diesen Stunden von Hobby, von Sport, von anderen Dingen vorkommt. Okay? Punkt, Punkt, Punkt. Nur ganz kurz. Muss nicht ausführlicher sein. Darfst du aber gerne. Der nächste große Schritt in diesem Getting Things Done Modell. Jetzt merke ich gerade, dass Malen echt schwierig ist an der Flipchart. Es ist wichtig zu wissen, dass alles, was du erfasst hast, erstmal durch einen Eingang darf. Ich habe oft einfach die Frage, auch wenn wir neue Missionare bekommen, so wie plant ihr Zeiten? Und das lernen wir auch in unserer Incense ganz arg. Es ist erstmal wichtig, dass ihr einen Eingang habt und auch um keine Zeit zu verlieren, sollte es ein Eingang sein. Es ist schon der erste Zeitfresser, den wir oft in unserem Leben ausmachen müssen, nämlich, dass wir auf 4 verschiedenen Wege Aufgaben oder auch andere Sachen priorisieren wollen. Und es ist wichtig, dass ihr einen Eingang habt. Ich mache es beispielhafter. Ich habe bei mir im Gebetshaus und auch privat einen schriftlichen Eingang und ich habe auch nur einen Eingang für Arbeiten und das ist der per E-Mail. Das klingt jetzt noch ein bisschen komisch. Wird ein bisschen schlüssiger, wenn es dann weitergeht, aber es ist wichtig. Telefon ist wichtig, aber ist für mich kein Eingang für Tätigkeiten. Für mich nicht, kann für dich anders sein, aber dann würde ich immer sagen, ist nett mit Ihnen gesprochen zu haben, bitte schreiben Sie mir eine E-Mail. Weil ich später was ganz wichtig mache und das ist eine Priorisierung von Aufgaben. Bei diesem einen Eingang fallen bei mir persönlich und auch im Gebetshaus bei den meisten Missionaren, denen ich das Modell so erkläre, schon ein Großteil, ich möchte sagen fast 60-70% der Arbeiten weg, weil das meiste an diesem Eingang schon stehen bleibt. Vieles, was ich tue, sind für mich Zeug, und für mich ist ja Zeug ist immer nicht ganz unbedeutend. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel dafür, und das sind Rechnungen. Das meiste ist eh schon per PayPal bezahlt, ich kriege eine Rechnung, und bei mir ist es so, bei dem Eingang gibt es einen ganz großen Abzweigung für Tätigkeiten, und das ist der, wo total unrelevante Dinge schon abgefedert werden. Newsletter sind alle abbestellt. Ich persönlich, nicht nur persönlich, ich möchte es euch auch mitgeben, ich habe keine Ordner. Es geht mega viel Zeit darauf im Berufsalltag mit Ordnern. Ihr müsst euch vorstellen, da kommt eine Rechnung. Ich nehme die in die Hand, ich muss den Ordner suchen. Ich hole den Ordner auf, ich mache den Ordner auf. Ich muss den Schnellspanner lösen, ich mache ihn auf, ich öffne den Ordner. Jetzt sehe ich, dass die letzten 3 Blätter rausgerissen sind. Ich muss zur anderen Schublade laufen, muss diese Klebepunkte kaufen oder haben, die klebe ich auf. Dann Locher, steht nicht auf meinem Arbeitsplatz. Ich hole den Locher, hefte es ein, ich übertreibe ein bisschen, ja. Aber, und wieder alles rückgängig machen. Im Gebetshaus können wir uns das nicht leisten, und ich glaube, wenn ihr auf dem Weg seid, ein geistliches Leben zu leben, bitte lokalisiert solche Sachen. Schublade auf, Hängeregister, Rechnungen, Hängeregister rein, Punkt, wieder zu. Das Ding hat genau die gleiche Ordnung wie auch im Gebetshaus. Ich lebe so, ich habe mir für unrelevante Dinge, ich schaue die Rechnung an und alles andere, wie ich sie archiviere, ist nicht mehr Teil meines weiteren Bestandteils. Ich will damit keine Zeit vergeuden, weil ich lieber meine Zeit vergeude, ich sage es ganz ehrlich, für Lobpreis und Gebet und mit meinen Kindern. Ich will nicht Zeiten vergeuden, und das sind wie die Füchslein, die schleichen sich ein. Es ist ein bisschen ein Teil einer Effizienz darin. Es ist aber daran, dass hier schon sehr viel auch mitspielt. Johannes hat den Schreibtisch gezeigt. Es ist wichtig zu sehen, wenn ihr dieses Modell auch einführen wollt in euer Leben, dass bei diesem Eingang schon relativ viel ankommt. Das ist ein bisschen zu verteidigen. Gerade war schon der Punkt Telefon. Es passiert oft, dass mir Kollegen plötzlich Tätigkeiten schreiben. Wir sind 24/7-Haus, das heißt, du wirst da auch mal am Wochenende irren. Könntest du mir noch? Kann ich schon, aber nicht per WhatsApp. Diesen Eingang, den musst du verteidigen. Bei mir liegt keiner was auf dem Schreibtisch. Mein Schreibtisch ist clean wie sonst was, um kreativ zu sein. Und es ist nicht so, dass das nicht immer wieder mal vorkäme, aber mir legt keiner irgendwie eine Rechnung, kannst du dir das mal anschauen oder sonst was, auf meinen Schreibtisch. Ich gehe nämlich dann noch weitere Schritte mit diesen Tätigkeiten, und manchmal muss ich mir die auch anschauen. Und ich möchte gern selber bestimmen, wann ich das tue. Die Zeit, wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn ich es zulasse, dass ich 5 Eingänge habe und jemand legt mir hier was hin und hier noch ein Post-it, hey, und kann ich dir noch mal paar iMessage drauf sprechen? Ich habe keine Zeit für Sprachnachrichten. Ich höre sie mir gerne an, wenn es was Emotionales ist, von einem Schichtleiter, der sagt, hey, wir sind gerade hier in einer emotionalen Zeit. Sehr, sehr gerne, schick's mir und sprich mir drauf. Aber wenn du mir sagst, hey, der Schichtplan ist neu drauf und hier die Datei, nett, aber dann komme ich nicht für die Dinge, die ich für diesen Tag geplant habe. Und die wichtigen Dinge für mich sind dann doch einfach Lobpreis und Gebet, und dann muss ich die anderen Sachen auch danach priorisieren. Nach diesem Eingang darf es weitergehen in ein kleines Koordinatensystem, das kennt ihr vielleicht noch. Und das hat 2 wichtige Punkte. Das eine ist sogar die Säule, nämlich wichtig, und die andere hat den Titel dringend. Die dringenden Dinge kommen jetzt leider in diesem Beispiel nicht so gut weg, und die wichtigen Dinge aber schon. Wisst ihr, ich habe darüber nachgedacht, ich habe vorhin von den heiligen Werken gesprochen. Aber was wäre denn, wenn wir nur noch die wichtigen Dinge tun? Also nennen wir sie mal die Dinge, die der Herr uns aufs Herz gelegt hat, oder die Dinge, die der Herr für uns vorgesehen hat. Das wäre doch ganz in Ordnung, oder? Ich finde, es wär mal ein erster wichtiger Schritt. Doch Essen und Trinken wäre ja immer noch drin. Aber wenn wir draufschauen. Ich habe mir überlegt, was wäre für mich ein wichtiges und dringendes Feld, das ich sofort betätigen würde. Also ihr würdet mich jetzt sehen, ich würde den Stift fallen lassen und rausrennen. Das wäre, wenn eins meiner Kinder jetzt ins Krankenhaus müsste. Wichtige Dinge haben einen ganz, ganz großen Baustein mit euren Werten zu tun. Wichtige Dinge sind die, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn ihr 3 Tage sie nicht tut, also es sind natürlich, also nee, ich mache nochmal einen Rückzieher, das sind nur die wichtigen Dinge. Die wichtigen Dinge sind die, die ganz maßgeblich Teile eures Lebens sind und die euch da dazu sehr wichtig sind. Ihr könnt da jetzt einsetzen, und da liegt ihr bestimmt schon intuitiv richtig, ein geistliches Leben führen, meine Kinder versorgt zu wissen und. All diese Werte, schreibt sie euch mal gerne auf. Und all diese Tätigkeiten, wenn ihr mal alles erfasst habt, ihr könnt, also ich habe ja vorhin von den Lebensbereichen geschlossen, da kommen eure Werte sowieso vor. Wenn ihr der Sport und Ehe und da kann ja Autoschrauben drin sein. Es ist dann nur wichtig, es ist wichtig und dringend. Für mich ist erstmal wichtig und dringend, meine Kinder sind mir wichtig. Und es können Dinge vorkommen, wo sie dann auch eben dringend sind. Okay, Prinzip verstanden? Es ist uns wichtig, im Gebetshaus 24/7 zu beten. Wenn jetzt einer anruft und sagt, die komplette Tagschicht ist erkrankt, dann ist es nicht nur wichtig, sondern es ist auch wichtig und dringend, jetzt zu handeln und jetzt etwas zu tun. Okay, Prinzip ein bisschen verstanden? In diesem Modell, mit dem wir oft arbeiten und guten Erfahrungen gemacht haben, sind das die A-Prioritäten. Wenn alles Wichtige und Dringende, und ich rede hier von deinem Alltag, von heute, wie auch von deinem Leben, also es kann, eigentlich betrifft das Modell natürlich mehr das Heute, aber auch wenn die Zeitkomponente, wenn alles Wichtige und Dringende erledigt ist, jetzt bin ich ganz ehrlich, dann rutscht mein Fokus oftmals hier runter. Und das ist genau das, von was wir oft sprechen oder versuchen zu sprechen. Hier bist du bei Sachen, die sind nur dringend, die sind dir aber nicht wichtig. Und diese Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig. Ihr Lieben, wenn ihr auf dem Weg einfach euer geistiges Leben noch einfach, das habt ihr ja schon, aber noch mehr euch darum bemühen wollt, wenn ihr noch merkt, ich bin hier und ich will mich gerne in meinem Einflussbereich erweitern, ich möchte gerne wie Daniel da was raufnehmen. Daniel hat aus meiner Sicht zuerst die wichtigen Dinge getan, bevor er die dringenden Dinge getan hat. Er hat zuerst das gemacht, auch was Gott von ihm erwartet und nicht, was Menschen von ihm erwarten, was vielleicht auch seinen Stand oder seine andere über ihn erwartet hätten. Und über diese Themen werden wir noch sprechen. Menschenfurcht, Erwartungen von außen und so weiter. Ihr müsst da jetzt nicht gleich alles super reflektieren. Für mich ist heute nur wichtig, dass ihr den Unterschied kennt zwischen Dingen, die einfach nur dringend sind und Dinge, die aber wichtig sind, die in eurem Leben vorkommen müssen. Und nicht die sind die B-Prioritäten, sondern die. Du darfst auch gern 1, 2, 3 schreiben, wenn dir das besser gefällt. Lass mich dich fragen, dann doch noch an der Stelle, was ist dir wichtig? Johannes hatte vorhin eine Übung gemacht, wo jeder hier was reinschreiben durfte. Und ich mache es jetzt auch. Ich würde uns gerne mal 3 Minuten gern Stille gönnen. Du kannst gerne auf deinem Notizbuch auch diese Felder aufmalen. Schreib doch da einfach mal kurz 2, 3 Dinge rein. Und diese Dinge, wenn sie auch dringend sind, dann fallen sie hier rein. Aber die musst du meistens in deinem Alltag gar nicht planen. Aber die hier musst du planen. Ich gebe euch gerne mal kurz 3, 4 Minuten. Überleg dir doch einfach mal die banale Frage. Was ist dir wichtig, dir persönlich? Die dringenden Dinge, was wichtig und dringend ist gerade die Frage. Der Unterschied ist eigentlich nur die Zeitkomponente. Ich habe gerade schon gesagt, das hier gliedert sich an deinen Werten und die darfst du rausfinden. dann sind sie wichtig und dringend, ganz genau. Und manche Sachen sind, jetzt momentan sind sie nicht wichtig und dringend, denn ich stehe hier. So ist der Unterschied. Okay? Gut, nehmt euch gerne mal kurz Zeit. Hey, manche schreiben noch, ich gehe deswegen ein bisschen langsamer weiter. Nach den B-Prioritäten gibt es tatsächlich C-Prioritäten. Ich möchte euch sagen, die C-Prioritäten, die gibt's. Und das ist das, was wir vorhin, oder was Johannes auch sagte, das ist so dieses ganz normale Leben. Ganz normale E-Mails von Anfragen, die mir überhaupt nicht wichtig sind. Wir haben eine Krankenkasse und wollen gerne, dass alle Missionare im Gebetshaus in diese Krankenkasse wechseln. Ich kriege diese Anfragen jede Woche per E-Mail. Das ist mir überhaupt nicht wichtig, bei welcher Krankenkasse, Entschuldigung, ich hoffe, es sind keine Krankenkassenvertreter da, in welcher Krankenkasse unsere Missionare sind. Es geht aber sehr viel Zeit dafür drauf. Das, was ich nur diesen Vertretern, und ich liebe sie in aller Liebe, aber niemals erlauben werde, ist, dass sie meine Gebetshauszeit begrenzen. Ich bin oft in Gesprächen und es klopft und ja, wir hätten ein Angebot, sage ich gerne, aber ohne Termin geht hier gar nichts, wir sind ein 24-7-Haus, wir beten und das muss ich klar kommunizieren. Ich komme immer mit meinen Werten. Ich sage nie, nein, jetzt nicht, ich sage immer freundlich, Sie, wir sind ein 24-7-Haus, wenn Sie wollen, Sie können gerne meiner Assistentin eine E-Mail schreiben, wenn Sie denken, das ist relevant, leitet sie es mir weiter. Aua, sorry, ihr Lieben, mir hat letztens jemand den Kopf gewaschen und da wäscht man immer wieder. In der Bibel steht nirgendwo das Wort nett. Wir sollen wahrhaftig sein und wir sollen liebevoll sein und unsere Geschwister lieben. Aber ich werde zu einem Vertreter, der mich stört, in einem tiefen Gespräch mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die gerade vielleicht in Leiterschaft steht und wir ein richtiges Face-to-Face-Gespräch haben, mich nicht, nicht unterbrechen lassen durch einen Vertreter, der mir die Krankenkasse wechseln lässt. Und wenn ich das möchte, meine Assistentin kommt dann gerne und wir schauen uns einmal in der Woche oder alle zwei Wochen mal all diese Anfragen an und ich sage, machen wir oder machen wir nicht und dann sag's ab. Aber ich werde mir jetzt nicht eine halbe Stunde anhören, wie viel Versicherungsbetrag die Punkt hat, weil das 3 Promille auf 5 Jahre weniger werden und wow, das brauchen wir unbedingt. Den Moment gibt's nicht oft. Der Moment ist der, dass ich am Abend heimgehe und mir denke, heute, der Konstantin und ich, wir haben echt was gerissen, weil wir haben uns Gedanken gemacht über die DA, weil das ist unser Auftrag. Ich habe diese DA gemacht und ich liebe sie und da will ich Planungszeit reinstecken. Und ich werde es nicht unterbrechen lassen, weil gerade, ich weiß es nicht, andere Dinge passieren. Und trotzdem lasse ich mich unterbrechen und bin großzügig zu allen, aber in Liebe. Und seine B-Prioritäten zu wissen und sich vielleicht auch mal stören zu lassen, ist ein ganz anderer Fall, wie das hier überhaupt nicht auf dem Schirm zu haben. Und ganz ehrlich, ich liebe auch meine Frau und meine Kinder, aber es gibt Zeiten hier, die ist einfach nur für den Papa und die Mama. Und wenn die Marilene mit 3 Jahren jetzt gerade dann kommt und sich jetzt gerade einfach auch mal 10 Minuten, wenn wir reden, sich anders beschäftigen kommt, dann kommt auch der Korb. Du, wir reden gerade. Und jetzt wartest bitte mal 2 Minuten und dann kommt natürlich die Unterlippe nach unten und man weggestampft. Aber ein wichtiges Lernfeld auf dem Weg zur Selbstständigkeit, dass Mama und Papa auch mal reden und diese Zeiten auch brauchen. Und ich könnte die Liste fortführen. Es ist nicht nur, das hier, das macht dein Herz milde und das ist auch so, du kannst es auch auf deine Gebetszeit und auch auf deine Lobpreiszeit, wenn du sagst, eins meiner Ziele wird sein nach der DA, ich will Gitarre lernen. Das muss nicht immer alles gleich so perfekt und Dings sein, sondern ich will Gitarre lernen. Und es kommen Anrufe rein, dann würde ich dir dringend raten, lass dich nicht stören. Lass die C-Prioritäten nicht zu B werden. Schalt dein Telefon in der Zeit ab. Das ist auch der Punkt, also ich würde euch auch in einer stillen Zeit am Morgen einfach raten, lasst euch da nicht stören. Es sollte eine B-Priorität sein. Zumindest würden wir es gerne so sehen in dieser Schulungszeit. Prinzip einigermaßen klar? Ein wichtiger Satz ist noch, die C-Prioritäten wollen immer Bs werden. Also wie ich es auch gerade schon erklärt habe, das ist das Real Life. Und es ist deine Verantwortung, das zu verteidigen. Ich komme zum letzten wichtigen Punkt in diesem Modell. Und das ist das ganz arg Wichtige. Ich hoffe, es hat noch keiner vorgemalt. Aber ich habe es damals vorgemalt. D-Prioritäten gibt es nicht. Es folgt der Mülleimer. Ihr Lieben, alles, was nicht dringend und was nicht wichtig ist, gibt es nicht. Und mir fällt fast kein Beispiel ein, aber auch wenn es eins gäbe, und da sind wir schon am das, was ich vorhin auch euch oder was Johannes die ganze Zeit mit den Schreibtischen gesagt hat. Wir sehen da ja nur Chaos. Aber wenn es nicht dringend ist und wenn es dir auch nicht wichtig ist, dann schmeiß es weg. Fang an deinem Äußeren, an einem praktischen Feld. Aber ich habe euch vorhin auch diesen lustiges Beispiel von meinen 5 Müllsäcken gesagt, weil ich habe während der DA einfach meine B-Prioritäten kennengelernt und mir gedacht, boah, mein Herz schreit danach. Und wenn ich schon diese Sachen noch machen muss, dann werde ich garantiert, ich habe das angewandt, eine Kiste gemacht. Ich bin privat dann auf durchsichtige Kisten umgestiegen, dass ich sehe, was drin ist. Und wichtig war auch immer diese Jahreskiste, dass ich dann einfach gemerkt habe, wenn das jetzt gerade nicht dran ist und ich kann mich nicht trennen, dann nehme ich mir noch ein Jahr. Aber ich bin nicht der Verwalter meines Lebens. Ich will ein Gestalter sein. Ich will ein Vorläufer sein, wie Daniel. Meine Frau und ich, wir haben uns das auch zur Ehe geschworen. Wir wollen immer mehr weggeben, auch an Zeit, als wir dann nur irgendwie verwalten und gruscht haben. Und deswegen, die Prioritäten landen im Müll. Bitte seid so mutig. Lasst euch herausfordern. Schmeißt Dinge gnadenlos weg. Johannes hat vorhin noch dieses Muse-Ding, wenn du gerne, dann noch verschenk sie, wenn du den Müll noch vermeiden möchtest. Aber wichtiger als, dass du den Müll belastet, ist, dass du dein Leben vergeudest, weil du nie deine B-Prioritäten zum Ausleben gebracht hast. Ich möchte euch nochmal 4 wichtige Punkte sagen, die ich jetzt kommuniziert habe. Das erste ist, ich arbeite mit diesem Modell. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich möchte es euch wirklich nochmal bewerben. Wenn ihr gerade auch sagt, boah, mir alles zu technisch oder ich weiß nicht, ob ich damit was anfangen kann. It's easy. Schreib alles, was du tust, was dein Leben hat, egal ob Lebensbereich, aber auch wöchentliche To-Dos, schreib das da auf. Ich plane meinen wöchentlichen Ablauf genau so. Und ich plane auch teilweise die mehr so. Ich überlege mir, wo ist unser Herz da? Und was muss ich noch so ein bisschen mitmachen? Was ich dann vielleicht sogar, C-Sachen kannst du super delegieren. C-Sachen, manche Leute reißen sich ja darum, also irgendwie Ordnung zu schaffen und so weiter. Aber wir haben Dinge im Gebetshaus, die können wir nicht selber machen. Ich kann nicht alles selber machen, wenn ich hier 24/7 machen möchte. Ich kann mir auch kein Riesenlager erlauben. Oder deswegen ist auch nur ein kleiner Teil vom Gebetshaus unterkellert. Wir leisten es uns, wenn wir ein Sommerfest haben, Bierzeltgarnituren zu mieten. Also es sind Entscheidungen, die du treffen musst. Du kannst nicht alles immer haben. Wir haben ganz wenig Lagerraum. Ich hoffe, ich vergale euch nicht, aber das kostet manchmal etwas mehr. Aber weil aber auch der große Faktor Zeit, wir könnten nicht Missionare 24/7 in den Gebetsraum stecken, wenn sie dann noch ein riesen Lager verwalten müssen. Es geht nicht. Wenn ich ein Lagerist wäre, müsste ich es andersrum sehen, aber ich bin keiner. Ich bin ein Geschäftsführer eines Gebetshauses. Ich muss 24/7 am Laufen lassen. Das ist meine oberste Aufgabe. Und dann erst kommen die ganzen anderen Sachen und die sind manchmal zäh. ich spiegel das und ich weiß auch, dass es der Johannes, glaube ich, so macht. Ich auch oft einmal im Urlaub, einmal pro Jahr oder ihr könnt es auch mehrfach machen. Ich gehe ganz normal her, ich schreibe meine Lebensbereiche auf und ich mache dieses Kreuz und schaue, was sind die C-Prioritäten, die gerade wieder versuchen, die Bs zu werden. Und wo sind die Bs zu kurz gekommen, wenn ich schon merke, der Rücken schmerzt, ich sollte mal wieder Sport machen. Da kannst du deine Berufung, aber auch dein geistiges Wohlbefinden und auch dein körperliches reinsetzen. Spiegel das bitte. Ich möchte euch einen wichtigen Punkt noch sagen, wenn ihr das umsetzen könnt. B-Prioritäten müssen sehr gut kommuniziert werden. Dem Vertreter genauso wie meinem Ehepartner. Meinem Ehepartner, meinen vertrauten Personen muss klar sein, was ich für Werte habe, sonst kann ich sie nicht halten. Ich habe da ein Beispiel dabei, nicht von mir, auch wieder aus dem Leben von Hartels. Jutta muss jetzt stark sein. Nein, aber ich kann mit dem Johannes in der größten Konferenzplanung sein. Jetzt mache ich wieder mein Stiftmodell. Aber um 5:05, wenn der Johannes nicht woanders spricht, Stift fallen lassen. Die Hartels, okay, jetzt gehe ich nicht mehr weiter, aber der Johannes hat zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause zu sein. Und nicht wegen der Jutta, sondern weil der Johannes so viel auf Reisen ist. Ich habe ihn noch nie hinterfragt, aber der Johannes und ich, wir haben eine B-Priorität für ihn, ist natürlich seine Ehe. Und wenn diese Ehe ins Wanken kommt, ich will jetzt nicht so oft auf den Geschäftsführer raus, aber wenn der Johannes ins Wanken kommt, steht unser ganzes Haus schief. Und deswegen ist es mir genauso wichtig, dass wir erkennen, dass die B-Prioritäten nicht nur Spaß sind, sondern da ist auch eine gewaltige Schieflage da, wenn wir die nicht tun. Die vorbereiteten Werke, wie auch deine Beziehungen und so weiter. Und deswegen, ich bin heilfroh. Aber der Hannes kommt bestimmt oft auch zu spät nach Hause. Trotzdem weiß ich, dass das seine B-Priorität ist. Und deswegen komme ich zu dem Punkt, ihr müsst B-Prioritäten gut kommunizieren. An euren Arbeitgeber, an andere Dinge. Du verbiegst dich sonst zu lang und es kommt was in die Schieflage. Und deswegen ist es da auch wichtig, B-Prioritäten gut zu kommunizieren. Können wir zum Schluss machen? Okay. Und der letzte wichtige Punkt dieses Modells ist, D-Prioritäten gibt es nicht. Trenn dich von D-Prioritäten. Überlege dir gut, was ist nicht wichtig. Und auch nicht dringend. Und da sind wir beim Keller, da sind wir beim Dachboden, im übertragenen Sinne auch in deinem Alltag. Ich habe hier in meinem Skript damals geschrieben, ich glaube, ich war nicht so hart, aber ein Sudoku ist mal okay. Aber ein Sudoku kann auch schnell hier sein und du merkst einfach, das ist abgestorben. Ich versuche mich da nur noch zu betäuben. Du kannst auch YouTube und Fernsehen und was weiß ich was einsetzen, weil du diese Dinge verloren hast. Ein Punkt, sorry, ich kann es nicht verallgemeinern, ja? Gut. Das war das Eisenhower-Modell. Wir kommen zu einem nächsten Punkt. Und das ist dann auch mein letzter. Und zwar das Thema Ziele. Der Johannes hat noch gesagt, ich werde so tief drauf eingehen. Ich glaube, er hat alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Deswegen wiederhole ich es. Ich hab's gleich. Ja, sag mal. Nein. Ich finde es gleich. Sag mal, wo ist denn der Berg, den er so schön gemalt hat? Ach, da ist er drauf. Hey, ihr seid spitze. Danke. Okay. Ihr Lieben, wir hätten gerne, dass ihr den Unterschied bei Zielen kennt und wie wir sie gerne und gut auch für ein geistliches Leben anwenden. Der Unterschied von dringend und wichtig war jetzt wichtig und auch der Unterschied zwischen dem, was ein Ziel ist und dem, was einfach nur ein Vorsatz ist. Und wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir ersticken ja manchmal dran vor geistlichen guten Vorsätzen. Ich sollte mal wieder beten und oh, wenn ich nur so wäre und ein gutes geistliches Leben darf geplant werden. Und der Herr gibt seine Wunder trotzdem dazu. Es ist nicht so, dass du den Heiligen Geist dann beschneidest. Nein, er liebt es. Diese Ordnungen brauchen wir. Der Hannes hat das richtig gesagt. Ziele sind die kleinen Stufen der Veränderung für etwas Großes. Und ich glaube, diese Veränderung geht ein Leben lang. Für die Veränderung brauchst du noch nicht mal Ziele, aber andersrum. Das ist immer die Definition auch. Ich darf das gerade im Coaching immer und immer wieder durch meinen Kopf gehen lassen. Du brauchst nur einen Veränderungsprozess, über den du reden möchtest. Und die Ziele davon ergeben sich dann auch. Nimm deinen Veränderungsprozess und schaff dir ein Ziel. Nimm dir einen Lebensbereich, wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Johannes hat heute schon so viele gute Beispiele genommen. Aber überleg dir einfach diese Fragen, die ich auch teilweise aufgeschrieben habe. Welche eine Sache könnte dir helfen in deinem Leben, wenn du nur die änderst? Was würde denn eigentlich so einen Riesenunterschied machen? Frei von Geld und frei von Menschen. Johannes hat schon so viele gute Sachen gesagt. Da dürft ihr groß denken. Einfach mal, vor was habe ich denn eigentlich vielleicht sogar Angst? Was ist so dieser große Punkt? Und was wäre denn mein erstes kleines Ziel? Ich sage am Schluss nochmal, was es genau bedeutet, was wir euch gerne anbieten, wie das mit Zielen hier vor Ort laufen kann. Okay? Wichtig braucht ihr für die Kleingruppen dann eigentlich nur, dass ihr euch erstens mal verbündet mit Ziele. Ziele können eure Helfer sein. Ziele sind dann eure Freunde. Und das werden sie nur, wenn ihr sie auch zelebriert. Das heißt, wenn ihr euch da immer wieder auch Erfolge gönnt und wenn ihr auch merkt, dass Ziele wirklich gut sind, um auch ein geistliches Leben planen zu können. Ziele sind tatsächlich, Johannes hat es gemalt, aber wie Treppenstufen, die ihr euch vorstellen könnt auf dem Weg auf den Gipfel. Da ihr jetzt auch gleich mit den Austauschgruppen oder nach einer kurzen Pause über Ziele sprechen wird, möchte ich es nochmal sagen. Ich hoffe, ihr habt bei Johannes eh schon aufgepasst, aber ein Ziel ist immer messbar. Ein Ziel ist immer machbar und motivierend. Du kannst dir, ich möchte zu Zielen vielleicht noch ergänzen, aber Ziele sind immer, du kannst dir wie das eine Skala vorstellen, von 1 oder von 0 bis 10. Und wenn du diesen Berg siehst, dann, wenn ich Ziele immer mag, das ist noch eine ganz gute Ergänzung, aber dann überlege ich mir immer, was ist denn eigentlich die 0? Ich weiß nicht, wenn ich sage, mein geistiges Leben kommt nicht vor. Ich habe ein bisschen Hunger, aber das ist so für mich der Nullzustand. Und was wäre denn für dich die 10? Ich gebe euch jetzt keine 10 vor, da dürft ihr selber träumen. Was wäre denn für euch eigentlich so ein Veränderungswunsch? Was wäre so eine Sache, wo ihr sagt, du kannst es sehr gut messbar machen, indem du dir mal überlegst, was wäre denn eigentlich die 10? Also volle Erreichung, wenn ich sage, ich will ein geistiges Leben, was bedeutet denn eigentlich ein geistiges Leben für dich? Was wäre denn so der Punkt von 10? Ich weiß nicht, ich lebe wie Daniel oder was wäre so der Punkt? Und wenn du die 10 mal hast deines Veränderungswunsches, dann kannst du, wenn du noch keine Ziele hast, gerne bei mir vorbeikommen, ich helfe dir. Was so Ziele wären. Johannes hat mal das Beispiel gebracht, sorry, ich zitiere ihn da so gut, weil er einfach das im Haus auch immer wieder prägt, aber manchmal fragt er, oder hat er mir gesagt, sein Sohnemann, was möchtest du denn von der Note schreiben? Dann sage ich dir, wie viel du lernen musst. Wir sollten uns überlegen, was ist unser Veränderungswunsch? Was sind die 100%? Was steht das 10 auf deiner Skala? Und dann plan deine kleinen Steps. Es darf jedes Ziel dann wieder, ich hoffe, ihr habt jetzt den, habe ich euch nicht durcheinander gebracht. Veränderungswunsch hier oben, Ziele hier unten leider. Kleine Steps auf dem Weg zu deinem großen Traum. Jetzt könnte ich fast in die Motivationssprache kommen, aber lebe deinen großen Traum, indem du diese Ziele gehst. Komm und lass dich einfach einladen. Machbar, messbar und motivierend sollten sie sein. Ich habe ein paar Beispiele in mein Skript geschrieben, aber ich möchte gerne mehr beten. Ist auch leider nicht mal ein Veränderungswunsch, ist einfach nur ein guter Vorsatz. Und ich habe euch das Ziel daneben geschrieben. Jeden Wochentag bete ich morgens eine halbe Stunde und am Wochenende nehme ich mir mehr Zeit, 2 Stunden am Stück. Das war damals mein Ziel. Sport würde mir mal wieder gut tun, habe ich geschrieben. Bis Ende des Monats überlege ich mir, was mir genau gut tun würde. Ihr Lieben, es kann sogar ein Ziel sein auf der Weg zu einem guten Ziel. Manchmal braucht es die Vorstufe von der Vorstufe, wenn du zu weit weg bist. Dann ist halt das Ziel nur hier unten, die halbe Stufe. Aber die halbe Stufe, wenn wir nehmen, fühlt sich einfach sehr, sehr gut an. Und meistens bist du dann schneller, wie du denkst. Ich bin gerade selber wieder an dem Punkt, man sieht es mir zwar nicht an, aber ich versuche gerade wieder zu lernen, also nicht zu lernen im Ding, aber ich habe wieder rausgefunden, dass Lernen echt schwierig ist. Ich bin gerade auf dem Weg zu einer 100-Liegestützen-Challenge. Ich weiß, man sieht es mir nicht so an. Ich bin auch erst bei 3, nein. Ich bin eher weiter unten. Und ich habe wieder mal gemerkt, ich bin jetzt gerade wieder an dem Punkt, vielleicht wird das auch unsere DA begleiten, dass ich das in der Motivation mal wieder ab und zu reinbringe, aber mal von der, ich weiß es nicht, von der 10 auf die 12 zu kommen, kann manchmal so ein idiotischer, blöder Schritt sein. Und ich habe leider auch gerade den Punkt, dass meine Tochter mit mir Liegestützen macht, also sie macht sowas Ähnliches und sie zählt laut mit und sie lacht mich schon aus. Das macht es dann nicht förderlicher. Aber ich merke auch, ich möchte euch das nicht vorenthalten, diese Ziele sind super anstrengend. Diese Ziele sind einfach einer Veränderung in einem geistlichen Leben geschuldet. Mir geht es gerade wirklich so um meine Liegestützen. Ich habe mir schon überlegt, ich weiß gar nicht, warum ich mir dieses Thema gesucht habe, weil gerade hasse ich Ziele. Ich bin es auf dem Wunsch, auf dem Veränderungswunsch von, eigentlich habe ich einen ganz anderen. Im Sommer möchte ich ein bisschen das machen, was das Jackett nicht verdeckt. Und meine Vorstufe war erstmal wirklich die Vorstufe von Liegestützen. Und so langsam, aber jetzt gerade irgendwie auch an diesem Punkt zu sein, dass es jetzt nicht weitergeht, das ist wirklich, wirklich anstrengend. Und das wird euch genauso bei den Zielen begegnen. Johannes hat schon so schöne Tipps für Ziele gesagt. Ich sage sie nochmal. Feiere und zelebriere deine Ziele. Such dir was aus, was dich motiviert auf diesem Weg. Ordne und halte Ziele schön fest. Ich habe es einfach aufgeschrieben, wenn das hilft. Kauf dir, bevor du nichts tust, kauf dir lieber ein schönes iPad und halt sie da fest. Oder kauf dir ein schönes Notizbuch. Ich erlaube es euch, aber einfach geht diesen Weg. Oder lasst euch eins schenken zum Geburtstag. Ich möchte jetzt nicht irgendwie was raushauen, aber oder einfach ein schönes Notizbuch, wo man damit arbeiten kann. Euer Veränderungswunsch, und ich gehe da nicht nur auf die Businesswelt ein, das Innere, das darf gepflegt werden, auch durch solche schönen Dinge, die euch leicht fallen. Und das Letzte, kommuniziere Ziele und reflektiere sie auch. Ich komme zum Schluss. Sein Leben zu ordnen und auch das Geistliche, das ich da immer ganz explizit mit reinnehme. Das geistliche Leben, glaube ich, wenn ich die Bibel und auch das ganze Neue Testament durchlege, ich glaube, das war nie ganz einfach. Die hatten Probleme wie wir und die hatten auch ganz normales Umfeld. Das waren aber auch keine Veränderungs- oder irgendwie Organisationsprofessoren. Das waren ganz normale Menschen. Und ein geistliches Leben hier hinein zu planen, das ist absolut realistisch. Ich möchte dich ermutigen, dich ein bisschen mit anstecken zu lassen, auch auf diesem Weg eines Vorläufers. Ich habe damals bei Weltbild schon jetzt habe ich meinen Arbeitgeber verraten, aber damaligen. Ich habe damals lernen müssen, wenn ich ein Vorläufer sein will und auch diesen Lebensstil wie Daniel annehmen möchte, dann kommt die Veränderung zwangsweise und ich kann nicht so weitermachen wie davor. Es gibt ganze Werke in den USA, die immer von diesem Vorläufermodell sprechen. Ich würde es gerne mit euch zu einem, vielleicht ein Vorläufermodell, wo du vielleicht nicht lebst wie die anderen und trotzdem gerne vom Herzen und gerne auch Herz zu Herz zu anderen Menschen. Deswegen musst du aber nicht alles identisch machen wie die anderen. Wir haben Zeit. Ich lasse es einfach so stehen. Und das Letzte ist, der Herr will eine mündige Braut. Er liebt es, wenn die Braut auf dem Weg ist. Er liebt es, wenn sie einfach sich formen lässt, wie Johannes. Ich habe jetzt, glaube ich, keine Zeit mehr, das leider rauszusuchen. Und ihr Lieben, leider muss ich auch auf die Fragen, glaube ich, verzichten, weil wir müssen die Kleingruppen noch briefen. Ich würde euch aber vorschlagen, wir machen immer wieder Frage- und Antwortrunden. Johannes wird das auch immer wieder drin haben. Ihr dürft uns gerne in den Pausen was fragen. Und ich habe es eigentlich jetzt vorhin versprochen, deswegen tut es mir jetzt leid. Aber ich würde sagen, wir haben auch in den Wochenenden immer wieder Frage- und Antwortzeit. Auch Johannes wird immer wieder mal hier stehen, der kann es dann noch besser beantworten. Das wird dann alles gut. Aber mir ist es noch wichtig, zum Schluss zu sagen, der Herr will diese mündige Braut. Und die dringenden Dinge in deinem Leben wollen immer die wichtigen sein. Das ist fast die wichtigste Erkenntnis, die du haben kannst, dass deine wichtigen Dinge verteidigt gehören. Und die wichtigen Dinge sind dann oft schon fast nah dran an deiner Berufung. Ich gebe dir noch einen Aufhänger für die Ziele. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen runterbrechen auf Daniel. Was brauchst du, um einen Daniel-Lifestyle zu leben in deiner ganz persönlichen Rolle als Ehefrau, Ehemann, Vater, Berufstätiger, Opa? Was brauchst du, um einen Daniel-Lebensstil zu leben, um, ich weiß es nicht, als Kirchenrat, als Pfarrer, als in deiner ganz persönlichen Rolle? Fang da an. Berufung ist nicht irgendwo in Kenia momentan, glaube ich. Berufung ist erstmal jetzt hier vor Ort in deinem Arbeitsfeld. Und das ist uns so wichtig, 100% alltagsrelevant jetzt erstmal da reinzudenken. Ihr Lieben, ich bin fertig und ich sage da noch was zu den Kleingruppen und ich darf euch mit nach oben bitten.